Podcast powered by Landau Media.
Social Media hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Was als Plattform für private Vernetzung begann, ist inzwischen ein unverzichtbarer Teil der Kommunikation und Unterhaltung, aber auch des Marketings geworden. Privatpersonen, aber auch Unternehmen haben sich dem technologischen Wandel und den Trends stets angepasst, um Zielgruppen zu erschließen und zu binden. Wie speziell Unternehmen mit den aktuellen Entwicklungen in der Social Media Welt umgehen und welche digitalen Trends sich abzeichnen, darüber wollen wir im Medienrot Podcast heute mit Daniel Rehn sprechen. Er ist Head of Executive Communication bei Achtung. Hallo Daniel, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Lass uns doch mit einer kleinen Bestandsaufnahme anfangen, damit wir alle auf demselben Stand sind. Nach der Übernahme von Twitter im Oktober 2022 hat Elon Musk das Netzwerk, das inzwischen ja X heißt, enorm verändert. Der Tech-Milliardär hat einen Großteil der Belegschaft entlassen, völlige Redefreiheit im Netzwerk angekündigt und die Moderation eingeschränkt. In der Folge haben sich dann Hass, Hetze und Falschinformationen bei X zugenommen, was auch Studien belegen. Und auch Mark Zuckerberg hat für Meta angekündigt, sein bisheriges Faktencheck-Programm abzuschaffen. Stattdessen sollen die NutzerInnen selbst Falschinformationen mit korrigierenden Anmerkungen versehen. Er nennt es Community Notes. Medienberichten zufolge fährt der Konzern auch die Maßnahmen für Chancengleichheit und Diversität zurück. Was bedeuten denn diese Entwicklungen für Unternehmen, bei denen die Kanäle inzwischen fester Bestandteil im Kommunikationsmix sind?
Grundsätzlich muss man sagen, das, was gerade an Änderungen in den Social-Media-Plattformen durch deren Eigner passiert, ist vor allem natürlich durch den Amtsantritt von Donald Trump bedingt und in vielerlei Hinsicht auch, das sagen Expertinnen und Expertenstimmen und kritische Beobachterinnen und Beobachter gleichermaßen, ein sehr deutliches Anbiedern an Donald Trump, der jetzt natürlich massive Weisungsbefugnisse hat, auch um Unternehmen in den Staaten das Leben sehr schwer zu machen. Am Beispiel Mark Zuckerberg hieß es auch im laufenden Wahlkampf, wenn er die Trump'sche Kampagne beschneiden sollte auf der Plattform in Reichweiten und Co., würde ihm, Zitat, das Leben zur Hölle machen, Zitat Ende. Und das ist natürlich dann etwas, was in der Business-Denke der Plattformeigner eher mit einer Opportunität dann versehen ist, zu sagen, wir richten uns nach dem Wind aus, der jetzt weht und müssen gar nicht mehr dafür so stark stehen, was wir eigentlich als Social-Media-Plattform sein sollten, nämlich ein Ort, an dem Menschen gemeinsam zusammenkommen können, um vielleicht auch im besten Fall kollaborativ Dinge zu erarbeiten, Communities zu bilden und Co. Und das sorgt jetzt für eine Verschärfung der Gangart. Das sorgt dafür, dass sehr Trump-nahe Entscheidungen getroffen werden oder Trump-gefällige Entscheidungen. Und die haben natürlich deutliche Auswirkungen auf das Klima, das auf den Plattformen dann weiterhin gelten wird. Du hast es gerade schon adressiert. Das, was auf X unter Elon Musk jetzt passiert, ist im schlimmsten Fall die Blaupause für das, was jetzt dann auf den Meta-Plattformen Facebook, Instagram und wahrscheinlich auch Threads dann passieren könnte.
Was meinst du, sollten Unternehmen dann X und vielleicht ja auch den Netzwerken aus dem Metakosmos den Rücken kehren oder sollten sie bleiben?
Das muss jedes Unternehmen tatsächlich selbst für sich abwägen. Als Musk Twitter übernommen hat und zu X umgewandelt hat, hat man bei vielen Unternehmen, gerade aus dem Unternehmenskommunikationsbereich heraus oder aus dem Corporate-Bereich heraus gemerkt, die haben sich von der Plattform zurückgezogen, eben unter der Prämisse, das ist kein Umfeld mehr, in dem wir kommunizieren können und wollen, aber auch in dem wir unsere Zielgruppen gar nicht mehr erreichen können, weil die sich auch natürlich verabschiedet haben. Und es war auch ein bisschen einfach, diesen Schritt zu gehen, weil X in Deutschland auch nie diesen Hebel entwickelt hat, wie es Facebook oder Instagram tatsächlich geschafft haben. Das, was für X immer so ein Vehikel war, ist tatsächlich, dass Medien schaffende Tweets oder Updates einfach gerne eingebettet haben, um Netzstimmen zu sammeln. Das hat man bei Facebook oder Instagram oder jetzt auch von mir aus LinkedIn-Posts halt nicht in dieser Hülle und Fülle. Was jetzt die Wirtschaftlichkeit von Facebook und Instagram betrifft, das ist ein ganz anderes Thema. Das ganze Social-Media-Marketing, das unter anderem über diese Plattform läuft, mit den Anzeigenschaltungen und den Volumina an Budgets, die da reinfließen, das hat tatsächlich einen Impact auf Verkaufs- und Absatzzahlen und Kampagnen. Und daher wird es wahrscheinlich für die erste Zeit auf so eine Zwischenlösung hinauslaufen, dass Unternehmen wahrscheinlich die organische Kommunikation runterfahren werden, um erstmal zu gucken, wie entwickelt sich jetzt der Ton auf der Plattform, aber die Werbeschaltung trotzdem dann weiterlaufen. Und dann aber muss man halt dann auch mit dem eigenen Gewissen und der eigenen Integrität wahrscheinlich ein bisschen abgleichen, möchte ich auf diesen Plattformen, kann ich auf diesen Plattformen noch guten Gewissens am Ende sein oder nicht, gegenüber halt den wirtschaftlichen Interessen, die jedes Unternehmen natürlich auch sehr legitim dann weiter verfolgen muss.
Lass uns noch mal zu X zurückkommen. Macht es denn für X überhaupt ein Unterschied, ob wir gehen oder bleiben? Dass es Elon Musk jetzt nicht ganz egal ist, impliziert so ein bisschen eine Mail an die Beschäftigten des Dienstes, über die US-Medien kürzlich berichtet haben. Demnach stagniert das Nutzerwachstum von X, der Umsatz sei nicht beeindruckend und man komme, Zitat, kaum noch über die Runden, Zitat Ende.
Man muss, glaube ich, Elon Musk als Person in dieser Gleichung ganz, ganz arg berücksichtigen. Er ist, und da gibt es ja diverse Profile, die man über ihn ja dann auch lesen und nachvollziehen kann, glaube ich, sehr darauf aus, dass er als Macher, als Tech-Milliardär, als der, der Dinge schafft, der die Welt verändert, wahrgenommen wird. Wenn sein Kommunikationsspielzeug nicht mehr liefert, dann fällt das auf ihn natürlich explizit zurück. Teils auch völlig zu Recht, denn die Aussagen, die er auf X trifft, sorgen dafür, was Menschen sehen, wie sie über ihn und auch die Plattform denken und sich dann auch zu entscheiden, dass die Zahlen Nutzerwachstum gerade stagnieren, ist eher ein, es gibt immer noch Zuwächse, obwohl viele sich der Plattform abwenden. Aber auch hier muss man natürlich dann immer auch sehr kritisch berücksichtigen, dadurch, dass X nicht mehr an der Börse notiert ist, sind sie auch nicht verpflichtet, überhaupt noch Nutzerzahlen und Entwicklungen überhaupt zu nennen. Das sind alles interne Informationen, die da kolportiert werden. Die liegen dann natürlich auch den Tech-Medien vor. The Verge hat die Media unter anderem auch bestätigt, dass sie existent ist und dass Musk das auch so formuliert habe. Aber das ist schon ein sehr ego-getriebenes Ding, wie sich die Plattform entwickelt. Und ob wir jetzt noch in diesem konkreten Fall Nutzerinnen und Nutzer aus Deutschland, Unternehmen aus Deutschland dabei sind, ist Musk, glaube ich, an der Stelle erstmal wurscht. Aber ob die Media-Spendings noch weiterhin laufen, um das Ganze in einer Form profitabel halten zu können, das ist ein Aspekt, der treibt ihn sehr um. Das hat ihn schon direkt nach der X-Übernahme damals auch umgetrieben und sehr pikiert, dass ja auch diverse große Werbetreibende erstmal einen Media-Boykott gestartet haben, während dann wiederum Musk an anderen Stellen versucht hat, gegenzuhalten und zu drohen, wenn ihr nicht spurt, dann. Und für viele Unternehmen, gerade im US-amerikanischen Raum, ist Advertising auf Twitter, X, halt dann nochmal ein anderes Thema, als wie gesagt halt für deutsche oder europäische Medien und Unternehmen dann der Fall ist. Und da muss man immer so ein bisschen abwägen, wie US-zentriert ist tatsächlich am Ende die Weltsicht von Elon Musk und gemessen daran, wie er sich jetzt auch an Donald Trump angenähert hat und bei vielen wichtigen Terminen ja auch sehr direkt mit dabei ist, merkt man dann, ich glaube, dass die US-Sicht eher das Thema ist, wie gut wird X da noch wahrgenommen und ist es eine Plattform, die weiterhin greift in den Musk betrachteten richtigen Kreisen an der Stelle auch.
Siehst du in dem Zusammenhang Blue Sky als eine Alternative?
Ich glaube, Blue Sky ist für viele der Hoffnungsträger oder der Wunschhafen im Sinne von, das könnte doch das Twitter werden, wie es mal war. Aber dafür ist sowohl die Struktur noch nicht gegeben, als dass man im selben Maße newswertige, echtzeitige Kommunikation da auch in so einer Form erleben kann, wie es Twitter halt hatte, um das dann über Jahre auf- und ausbauen zu können. Diese Genese hat Blue Sky noch nicht. Da gibt es noch nicht diese Track Record, um zu sehen, da ist ein newsrelevantes Thema, das initial erstmal dort kolportiert wird, um dann den Sprung in die Medien zu schaffen, damit Medien anfangen würden, diese Plattform auch genauso ernst zu nehmen, wie sie es bei Twitter damals getan haben. Von daher, die Struktur, die Idee dahinter ist identisch mit dem alten Twitter. Es sind ja auch dieselben Macher von damals, aber es gibt keine Garantie, dass Blue Sky diesen Weg, wie ihn Twitter in seinem Aufstieg tatsächlich hatte, überhaupt erreichen kann.
Im Gegensatz zu X, über das wir jetzt gesprochen haben, gab es schon während der Corona-Pandemie ein anderes Netzwerk, das große Nutzerinnenzuwächse verzeichnen konnte, nämlich LinkedIn. Das, was als Business-Netzwerk begann und was, glaube ich, ganz lange Zeit als einfach das internationale Xing wahrgenommen wurde, bietet inzwischen weit mehr als Vernetzung beruflicher Art. Es ermöglicht Einblicke und schafft Dialogmöglichkeiten. Hat sich LinkedIn so klammheimlich zur wichtigsten Social-Media-Plattform unserer Zeit entwickelt?
Ich glaube, für viele Menschen ist LinkedIn momentan genau die richtige Plattform, um einen Mix aus Berufliches trifft Persönliches covern zu können. Die unfassbare Erfolgsgeschichte, die LinkedIn jetzt in diesen Corona-Jahren hatte, die muss man einfach auch mal in einer längeren Betrachtung sehen. Es war, glaube ich, 2015 oder 16, als Microsoft LinkedIn gekauft hat, um aus einem Jobnetzwerk, einer Jobbörse, tatsächlich ein Business-Content-Netzwerk zu basteln, den Fokus stärker auf Content zu drehen, gemessen an Vehikeln, wie wir sie von Facebook kannten, nämlich Postings zu setzen, Text steht oben, Bild ist unten. Und dann während der Pandemie hat natürlich ein Aspekt gekickt, alle sind nach Hause ins Homeoffice gegangen, das war eine für jeden von uns neue Situation. Wir haben auf einmal sehr deutlich gemerkt, wir sind auch im beruflichen Kontext immer noch soziale Wesen, wir brauchen Austausch, wir wollen Input, Inspiration, vielleicht auch einfach mal das, was das Gespräch in der Kaffeeküche gewesen wäre. Das ist alles digital jetzt dann quasi ausgelagert worden. Auf Facebook hätten wir diese Gespräche nicht führen wollen, auf Instagram hätten wir das nicht machen wollen, auf Twitter auch nicht. Und LinkedIn hat da diesen Sweet Spot einfach erwischt. Und das fand man auch bei den Nutzerzahlen ganz spannend anzusehen für den Dachraum. Ende 2019 mit den Q3, Q4 Zahlen, die dann noch kamen, hatte LinkedIn in Dach 14 Millionen registrierte Userinnen und User. Und dann 5 Jahre später steht man bei 24 Millionen. Das ist eine unfassbare Entwicklung in so kurzer Zeit. Aber man merkt in demselben Maße dann auch, dass jetzt viele Menschen auch aus dieser Facebook, Twitter, Instagram Bubble heraus rüberkommen, um auf LinkedIn dann mit einem gelernten Kommunikationston in einer anderen Umgebung genauso weiterzumachen, was gerade dafür sorgt, dass LinkedIn als Plattform auch weiterentwickelt und verändert. Und auch hier dann konservative Nutzerinnen und Nutzer vielleicht dann auch sagen, das ist LinkedIn, hier geht es doch um Business und nicht um Persönliches. Und dass da jetzt quasi auch wieder so ein Wachstumsschmerz für die Plattform gerade einsetzt, was eigentlich der nutzerkulturelle Kontext dann wieder darstellt, wie sich Userinnen und User dazu verhalten haben oder was Freude bereitet und wo die Plattform auch gerade merkt, wir müssen uns in Richtung weiterentwickeln. Stichwort Video, das jetzt ganz stark gepusht wird, weil wir während der Pandemie natürlich mit TikTok die andere Plattform hatten, die einfach Eskapismus und Entertainment in Reinkultur waren, eben halt aber im hochformatigen Video. Das ist ganz spannend zu sehen, wie LinkedIn sich da ganz, ganz schnell in einer gar nicht mal so großen Nutzerschaft in der weltweiten Betrachtung am Ende gegenüber einem Instagram oder Facebook trotzdem so einen Coolness-Faktor auf einmal erarbeitet hat, zumindest in einer business-relevanten Betrachtung.
Was macht denn LinkedIn für die Unternehmenskommunikation so spannend?
Am spannendsten ist, glaube ich, momentan, dass die Mitarbeitenden von Unternehmen einen ganz anderen Bezug dazu haben, auf dieser Plattform darüber zu sprechen, was sie tun und das dann natürlich im Positivsten auf die Unternehmen wieder zurückfallen kann. Wir haben das in den letzten Jahren dann auch natürlich gesehen, der Aufstieg vom Social CEO, der jetzt sehr viel präsenter dann auch in digitalen Sphären unterwegs ist und sich da dann auch zeigt. Wir sehen den Anstieg von Corporate Influencer-Programmen, in denen Mitarbeiter dazu befähigt werden, sattelfest über und für das Unternehmen zu sprechen und das, was man da tut, um darüber halt ganz andere Einblicke zu ermöglichen. Man kann auch eigentlich sagen, jeder LinkedIn-Beitrag ist so ein bisschen der Tag der offenen Tür, um mal eben reinzugucken, was macht ihr denn da? Und mit der psychologischen Komponente, dass Menschen sich natürlich mehr für Menschen interessieren als für Pressemitteilungen oder Corporate Updates, ist es natürlich auch weitaus interessanter, dass ich den Leuten folge, die ich kenne, die sich in meiner Bubble bewegen, die interessante Dinge dann auch posten, um darüber halt einen Zugriff auf ein Unternehmen und die Themen, die man da verfolgt, zu kriegen.
Jetzt hast du schön die Potenziale skizziert, die man da heben kann. Was müssen denn Unternehmen tun, um an diese Potenziale auch wirklich ranzukommen?
Man muss, glaube ich, grundsätzlich eine Offenheit für die Kommunikation von Individuen mitbringen, die jetzt eben halt auch aus einem Business-Kontext heraus erzielen können. Es gab hier ganz lange immer diese sehr krampfhaften Ansätze, dass eine One-Voice-Kommunikation eine Strategie geben würde und es darf nur eine Person für das Unternehmen sprechen, respektive es darf nur einen Kommunikationsabsender am Ende geben, das Unternehmen im Sinne von Corporate Update, Pressemitteilung, offizielle Statements. Und jetzt ist das für Kommunikationsabteilungen, glaube ich, einfach eine deutliche Herausforderung, dass ja jeder und jede in die Kommunikation einsteigen kann, ob ich jetzt Teil von einem Corporate Influencer-Programm bin oder nicht. Und dass man darüber aber den Leuten zumindest ein gutes Gefühl mitgibt und auch durch interne Schulungen zum Beispiel, durch Ausbildungsprogramme und Co. Welchen Korridor sollte man in der Regel Banden links und rechts bedienen, ohne dass es dann kritisch wird, ohne dass einem was auf die Füße fällt, um dann aber auch dann zuzulassen, dass es ein bisschen wie, ich vergleiche es gerne mit einem Abend in einer Jazzbar, alle stehen auf der Bühne und machen irgendwas, aber am Ende kommt tatsächlich ein gemeinsamer Song oder Sound dabei raus und dass das halt ausgehalten wird seitens der Kommunikationsabteilung, die halt vorher mehr Kontrolle hatten über vieles. Und das ist ein Prozess, der auch einfach gerade stattfindet. Ne? Je nachdem, wie gelernt es ist, dass Leute per se auch schon gerne über ihren Job gesprochen haben, offline wie online, ist es halt jetzt auf LinkedIn nochmals deutlich leichter, eben weil Klarname zu Position, zu Unternehmen, für das man angestellt ist, natürlich eine viel deutlichere Nachverfolgung auch ermöglicht und zu sehen, ah, okay, Nicole spricht über dieses Thema, ist da angestellt und dann habe ich natürlich gleich immer einen Bezugspunkt zu, ah, okay, und so tickt das in dem Unternehmen vielleicht dann auch gerade an der Stelle mit.
Du hattest jetzt schon das Stichwort Corporate Influencer geliefert und dabei schönes Spannungsfeld aufgemacht. Auf der einen Seite natürlich Corporate Influencer Programme, die seitens des Unternehmens und der Unternehmenskommunikation auch gesteuert werden. Und auf der anderen Seite Mitarbeitende, die einfach von sich aus natürlich sich äußern können zu ihrem Unternehmen. Wie bewegen sich Unternehmen am besten in diesem Spannungsfeld? Wie viel Kontrolle muss da sein? Wie viel Freiheit lässt man?
Man muss diese Freiheit, glaube ich, erstmal akzeptieren, die jeder mit hat in der Kommunikation. Man kann ja auch nicht verbieten, es sind ja immer noch private Profile, die eben halt in einem Business-Kontext genutzt werden können, aber nicht müssen. Von daher, das, was so klassische Social-Media-Guidelines, Netiquette und Co. waren, die ja alle dann, als wir mit Facebook gestartet haben, von Unternehmen irgendwie mit vorgegeben wurden, man darf die, glaube ich, alle nochmal aus der Schublade holen als freundliche Erinnerung, dass es die weiterhin gibt, dass die weiterhin gelten. Jetzt aber halt vielleicht mal ein bisschen mehr mit dem Update für LinkedIn als eine business-orientiertere Plattform. Und dann natürlich auch Schulungsangebote zu schaffen, damit Leute, die vielleicht noch nicht so firm im Umgang mit der Plattform sind, die vielleicht noch nicht so genau wissen, worauf man achten sollte, was man darf, was man nicht darf, wo vielleicht auch die Meinungsfreiheit mal auch im digitalen Raum aufhört, wo das Recht der anderen auch greift, dass man da entsprechend immer noch mal nachjustiert und zu sagen, es gibt geltende Regeln, es gibt geltendes Recht, das gilt auch im digitalen Raum, jetzt am Beispiel LinkedIn und erst recht, wenn ihr halt dann auch anfangt, über das Unternehmen zu kommunizieren, dass es ja immer im Guten wie im Schlechten auf einen zurückfallen kann und dass man da eher Hilfsangebote schafft und gute Ratschläge und Empfehlungen verteilt, als dass man da jetzt dann die Daumenschrauben anlegt und sagt, übrigens, ihr dürft aber nicht auf LinkedIn über uns schreiben, weil. Das wäre nicht zielführend, aber das ist dann wieder ein neuer Job, den die Kommunikationsabteilung dann oder auch Employer Branding, HR-Abteilung gleichermaßen im Zusammenspiel am Ende betreffen würden, um dafür zu sensibilisieren, dass eben jetzt die Korrelation zwischen Angestellte posten etwas, das fällt aufs Unternehmen zurück, jetzt sehr viel kürzer geworden ist. Ne? Auf einem Instagram mit einem Pseudonym als Namen würde ich nicht so schnell herauskriegen können, wo jemand arbeitet, wer die Person ist. Auf Twitter damals genauso, wenn da jetzt keine explizite Transparenz dahinter war oder Offenheit dafür. Und auf LinkedIn haben wir einfach diese Kombi aus Klarname trifft Unternehmensbezug in nicht mal einem Klick, dass das tatsächlich dann halt auch als Bewusstsein geschärft werden darf.
Daniel, du hast ja immer auch die digitalen Trends im Blick. Was erwartet uns denn bei LinkedIn als nächstes? Wohin entwickelt sich die Plattform? Du hattest vorhin schon das Stichwort Video auf der Zunge.
Unfassbaren Aufstieg der letzten Jahre, ein Momentum nach wie vor, sich als Plattform für Unternehmen, Angestellte, Freischaffende, wie auch immer, zu entwickeln. Das Content-Game in Anführungszeichen ist für die meisten jetzt ein mittlerweile gelernterer Aspekt, eben weil diese Facebook-taugliche Genese herkam, wie entsteht eigentlich ein Beitrag, ich texte etwas und kann ein Bild dazu packen. Wahlweise auch ein Video oder eine Grafik, die Content-Formate auf der Plattform sind da ja relativ stark. Das ist jetzt durch TikTok vorangetrieben, natürlich auf allen Social-Media-Plattformen diese Videofizierung gab, das alles in Hochkantformaten, in Reels bei Instagram, Shorts bei YouTube, dass es jetzt dann eben halt auch einen separaten, hochformatigen Videofeed für LinkedIn gibt, ist da eigentlich nur eine logische Konsequenz, weil alle jetzt halt auf dieses Vehikel setzen, Hochformat-Video. Das, was glaube ich aber für den größten Bruch gerade sorgt, ist einfach die Bereitschaft, sich vor eine Kamera zu stellen und auch Videocontent zu produzieren. Wir sehen das ja, oder ich sehe das vor allem dann, um jetzt hier mal sehr konkret zu sein, innerhalb der Corporate Influencer-Programme, die ich zum Beispiel auch agenturseitig mit betreue. Man hat dann einen Pool von 30 Menschen, 15 posten regelmäßig auf einer Text-Bild-Ebene, aber nur eine Person aus 30 traut sich in einer Regelmäßigkeit, sich mal vor eine Kamera zu stellen und Videos zu produzieren und die dann auch bereitzustellen. Diese Hemmschwelle Video ist für viele nach wie vor sehr groß. Da haben jetzt auch 5 Jahre Videocalls nichts dran geändert, dass man da einen anderen Bezug braucht, um eben halt auch zu sagen, wie kann ich denn in 20, 30 Sekunden in Bewegtbild als Person vor der Kamera ein Thema vermitteln, für das ich mir auf einer Textebene mit einer Copy 3000 Zeichen nehmen könnte für LinkedIn, um das auszureizen. Und das ist ein Bruch an der Stelle tatsächlich. Deswegen, man sieht, allen wiederkehren gerade jene, die sich schon trauen, die haben den Vorteil, dass noch nicht so viele andere dann den Videofeed bevölkern. Auf der anderen Seite für Userinnen und User kann es natürlich auch sehr schnell ermüdend sein, die immer 10 gleichen Nasen zu sehen, weil es eben keine Abwechslung dann gibt. Und da muss LinkedIn halt dann in dem Maße ein bisschen auch aufpassen, respektive gegensteuern, dass es halt nicht zu einseitig und damit auch langweilig wird. Dass die Plattform experimentierfreudig ist, hat man ja gesehen. Es war halt ein bisschen unglückliches Timing, Anfang 21 dann Stories bei LinkedIn irgendwie einsetzen zu, wenn es keine Konferenzen und Events gibt, wo man Stories hätte im Business-Kontext spielen wollen. Deswegen ist das Feature auch wieder verschwunden, genauso wie dann auch immer wieder mal experimentiert wird mit Live-Video-Übertragung über die Seite oder von einem Seiten-Event heraus oder Audio. Aber die Plattform versucht auch, die Trends tatsächlich zu covern und zu antizipieren, was da als nächstes wichtig werden würde, gemessen daran, ob eine Nutzungsbereitschaft auch da ist.
Lass uns doch abschließend den Bogen nochmal zurückspannen, ganz an den Anfang und dabei das Thema Trends natürlich nicht aus dem Blick verlieren. Welche digitalen Trends jenseits von LinkedIn kommen denn außerdem dieses Jahr noch auf uns zu? Was hast du auf deinem Zettel?
Also ich glaube, übergeordnet auch durch die letzten Wochen, wie stark sie jetzt dann eben halt auch durch die US-Tech-Konzerne und ihre Annäherung an Trump geprägt wurden, muss man per se bei allen großen Plattformen, glaube ich, einmal jetzt im Blick behalten, wie entwickelt sich dort das Klima für Nutzerinnen und Nutzer, wie entwickelt sich dort auch dann der Ton, die Anzeigenschaltung und Co. Und ist das Thema Brand Safety aus einer Unternehmenssicht heraus überhaupt noch gewährleistet oder ist es halt dann ähnlich, wie wir es bei X jetzt auch gesehen haben, was viele Unternehmen auch verschreckt hat und vielleicht zu Recht, dass da gar keine Brand Safety mehr da ist und man halt neben jeder Form von Content auftauchen kann, neben dem man auch einfach nicht gesehen werden möchte als Marke und als Werbentreibender erst recht nicht. Das muss man, glaube ich, sehr, sehr deutlich im Blick behalten. Andere Entwicklung, die wir, glaube ich, da berücksichtigen können, ist, dass das Thema Video erstmal nicht weggeht, ganz im Gegenteil, aber eben halt dann auch die Plattformausrichtung sich da anpassen. Jetzt passend, als TikTok am 18. Januar selbstständig den Stecker gezogen hat, um zu sagen, übrigens, wir warten nicht darauf, dass der US-Senat das tut, das machen wir selber, um dann keine 20 Stunden später zurück zu sein, hat dann erstmal gezeigt, okay, Video und so eine Plattform wie TikTok ist ein massiver massiver Hebel. Das macht für viele was aus. Das macht für die komplette Creator Economy tatsächlich dann auch ganz viel aus, dass man da drauf schaut. Und Instagram zum Beispiel hat dann still und heimlich dann erstmal die Profilfeed-Ansichten auch eher TikTok-nah wieder umgesetzt. Ne? Die 1x1-Kachel, wie sie vorher zum Beispiel auf dem Profil war, wurde halt gegen eine 4:5 hochformatige Zuschnittlösung geändert. CapCut, das Videoschnittprogramm, das auch zu ByteDance gehört wie TikTok, ist immer noch oft an der Stelle. Da hat Instagram dann auch instant halt einen sehr, sehr plumpen, aber direkten Klon dann an den Start gebracht mit Edits, damit man jetzt quasi ein Videoschnittprogramm für Instagram und die Reels dann wieder hätte. Und dass dieser Push-Video nach wie vor ein riesengroßer wirtschaftlicher Hebel ist, um Inhalte zu erstellen, aber eben dann halt auch Werbeanzeigen in die Richtung auszubringen. Ein weiterer Trend, den man sehr kritisch beobachten muss, ist tatsächlich die AI-Shitification der Plattform. Sprich, alle können jetzt unendlich Content mit KI natürlich produzieren. Über die Qualität dieser Inhalte kann man dann aber streiten, wenn dann eben halt alle nur noch eben mal ChatGPT und Co. Texte ins Netz werfen lassen und diese Texte in den Kommentarspalten auch wieder mit KI-generierten Antworten versehen. Und am Ende spricht eigentlich noch ChatGPT mit vielen Stimmen und sich selbst. Das ist ein Problem an der Stelle. Das geht aber auch noch weiter, wenn dann eben auch KI als Vehikel genutzt werden soll, um künstliche Accounts in die Feeds zu spülen, um wieder für Interaktionsanregung zu sorgen. Facebook hat da explizit in 2023 schon damals 28 KI-Profile quasi mal vorgestellt, die so einen Querschnitt durch die Community darstellen sollten. Wenn dann aber diese Fake-Accounts ohne echte Menschen dahinter am Ende dann erzählen, es gab da ein sehr plakatives Beispiel von einem Account, der auch nicht mehr existent ist, aber der hieß dann durch diesen KI-Bot quasi gesetzt, ich habe den ganzen Tag Klamotten sortiert, um sie einer Community-Aktion für die Opfer von einem Desaster wie auch immer zukommen zu lassen. Und dann muss man halt festhalten, eine KI hat Klamotten, die es nicht gibt, für eine Aktion, die es nicht gibt, zu einem Event, das es nicht gibt, zusammengelegt. Was soll das dann am Ende für Inhalt und Interaktion hervorrufen? Und das ist dann sehr schnell von der Community auch wieder jetzt dann, nachdem diese Profile Ende 24 dann auch in die freie Wildbahn komplett entlassen wurden, innerhalb von einer Woche wieder auch gekillt worden bei Facebook, weil eben da dieser Widerstand noch so groß war. Aber Zuckerberg hat selber auch schon gesagt, KI-Avatare sind eins der Vehikel, das man in diesem Jahr trotzdem weiter vorantreiben wird, um eben wieder die Interaktionsraten in den Plattformen nach oben zu ziehen, weil die einfach in den letzten Jahren abgesoffen sind. Denn so ehrlich muss man sein, wie viele Personen sind tatsächlich noch auf ihrem privaten Profil aktive Facebook-User und haben das letzte Mal aktiv aus eigenen freien Stücken ein Poster abgesetzt. Bei mir wüsste ich jetzt sehr genau, das ist schon eine ganze Weile her und vielen geht es, glaube ich, da sehr, sehr ähnlich. Aber auch hier dann wieder, man muss dann immer ein bisschen unterscheiden zwischen der US-zentrierten Sicht, wo der größte Hebel einfach sitzt, wo immer noch die meisten Userinnen und User zu kriegen sind, gegenüber dem, was halt in Europa, Deutschland und Co. dann einfach im Rest der Welt passiert. Und das ist aber trotzdem ein Thema. KI-Avatare, die Feeds fluten werden oder KI-Content, der jetzt nicht unbedingt für einen Qualitätsanspruch stehen dürfte.
Wenn du dir abschließend in Sachen Digital Trends für dieses Jahr was wünschen könntest, was würdest du dir wünschen?
Mein größter Wunsch ist, glaube ich, eher ein frommer Appell, dass wir uns als Kommunizierende der Verantwortung, die wir haben, bewusst sind, um zu entscheiden, wann lohnt es sich, wie aufzutreten und tatsächlich auch Stellung zu beziehen, eine Haltung zu haben, aber vielleicht auch etwas unkommentiert zu lassen. Die Entwicklung der letzten Jahre haben uns einfach gezeigt, was für eine große Abhängigkeit von Einzelpersonen, die für die Netzwerke stehen, tatsächlich am Ende auch unsere Kommunikationssphäre definiert. Und das war in dem Maße ein bisschen erschreckend, wenn man sieht, dass die komplette erste Reihe der Gäste bei Trumps Amtseinführung aus Tech-Bros besteht und dann erst in zweiter und dritter Reihe die Senatsmitglieder auftauchen, dass da ein dolles Verschieben der Mächteverhältnisse stattgefunden hat, wie Kommunikation funktioniert, wie wir darin funktionieren und wie wir damit umgehen. Und der Wunsch ist wirklich, verantwortungsvolle Kommunikation und eine gute und ehrliche Kommunikation weiter voranzutreiben und nicht über jedes Stöckchen zu springen, was uns hingehalten wird, sondern selber erstmal eine starke Position beziehen zu können und die auch zu halten, auch wenn es Gegenwind gibt.
Lieber Daniel, ich danke dir für dieses tolle Schlusswort und für die spannenden Ein- und Ausblicke, die du uns gegeben hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr sprechen würden, um zu gucken, was ist passiert und was erwartet uns dann für 2026.
Die Freude wäre ganz bei mir.
Der Medienhut-Podcast, powered by Landau Media.